Wie groß könnte die Krise von Friedrich Merz in Berlin werden nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und dann den danach folgenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin, wenn eben die CDU schlecht abschneidet und wenn es eben vor allen Dingen der AfD gelingt, in Sachsen-Anhalt am Ende tatsächlich einen Ministerpräsidenten zu stellen, im krassesten Fall auch noch mit absoluter Mehrheit?
Wir haben diese Bundestagswahl 2025 gewonnen. Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerhorn.
Das ist Rambo Zambo, der Merz-Podcast. Das Format, das ihr vielleicht nie wolltet, aber jetzt braucht. Mit Carlotta Richter und Julia Emmerich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rambo Zambo, dem Podcast, in dem wir immer einmal in der Woche über unseren Bundeskanzler Friedrich Merz sprechen und seine Regierung. Mein Name ist Julia Emmerich und mir gegenüber, yippie-yay-yay, sitzt endlich wieder Carlotta Richter. Schön, dass du wieder bei mir bist, Carlotta.
Ich freue mich auch sehr, schön dich zu sehen, Julia. Schön, dass wir hier wieder zusammensitzen können.
Du hast 3 Wochen lang das gemacht, was Friedrich Merz im Moment noch macht, nämlich Urlaub. Es war dir sehr vergönnt. Ich glaube, wir gönnen es ihm auch ein bisschen. Möglicherweise sogar noch nächste Woche, so ein bisschen unklar. Kabinettssitzung wird noch nicht stattfinden. Also im besten Fall liegt Friedrich Merz jetzt auch mal in der Hängematte und liest Dinge, die ihn vielleicht weiterbilden oder starrt mal ein Loch in die Luft. Im Moment ist es aber so, dass wenn man aus einem Urlaub, aus einer längeren Phase Abwesenheit zurückkommt, tatsächlich etwas sieht, was man vorher nicht gesehen hat, Carlotta. Man sieht plötzlich Frauen in dieser Bundesregierung. Nicht, dass es gar keine gegeben hätte, aber jetzt sind plötzlich relativ viele neue Frauen an relativ wichtigen Stellschrauben. Wie ist das, zurückzukommen und plötzlich hat Friedrich Merz Frauen an seiner Seite? Ein Schock.
Normalerweise, wenn man im Sommer als Politikjournalistin oder Politikjournalist Urlaub macht, dann hat man ja zumindest eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Wochen, in denen man nicht da ist und den Politikbetrieb so ganz genau beobachtet, relativ ruhig sind. Jetzt war aber diese 3 Wochen wirklich absolut überhaupt nicht ruhig. Also da ist so viel passiert. Ich habe versucht, wenig auf mein Handy zu gucken im Urlaub, aber hin und wieder.
Es blinkte die ganze Zeit,
weil die ganze Zeit irgendwelche Eilmeldungen reinkamen mit dem ganzen Kabinettsumbau und allem, was noch passiert ist. Also erstmal fand ich das irgendwie schon bemerkenswert. Also das ist auf jeden Fall eine Veränderung. 2 Frauen, die jetzt schon mal so in den engen Machtzirkel vorgerückt sind bei Friedrich Merz mit Nina Wagen und Franziska Hoppermann. Das finde ich schon spannend. Die Frage ist jetzt natürlich, was für eine Veränderung kann dadurch dann am Ende entstehen?
Beide haben schon so ein bisschen den Sprung ins kalte Wasser wagen müssen. Nina Wagen, die neue Kanzleramtschefin. Kanzleramtschefs sind auch für die Geheimdienstkoordination zuständig. Das weiß man oft nicht, weil das gar nicht auch so sichtbar wird. Aber jetzt haben wir gerade eine große Reform der Geheimdienste gehabt, die sie schon mit vorstellen musste. Also sie ist schon aufgetreten. Franziska Hoppermann, die neue CDU-Generalsekretärin, musste ebenfalls schon in die Bütt. Es gab mit dem Sachsen-Anhalt-Wahlkampf Sven Schulze, der dortige Spitzenkandidat, und Didi Hallervorden, der dort, also der Komiker, der dort ein bisschen beim Wahlkampf helfen muss, sind so ein bisschen in schwere See geraten, weil Didi Hallervorden bei seiner Kritik an der israelischen Regierung, glaube ich, über das hinausgeht, was in der CDU als gängig gilt. Also da gab es schon für Franziska Hoppermann schon ein bisschen Sachen zu glätten und gerade zu ziehen. Also beide sind schon richtig da. Was mich interessieren würde, ist, glaubst du, dass mit diesen beiden Frauen an echten Schlüsselstellen, also in der Partei und im Kanzleramt, sich die Politik auf eine Weise verändern könnte, die diesen Kanzler wieder in ein besseres Licht stellt oder die eine gewisse Abnahme von Katastrophenmeldungen erzeugt? Wird es besser mit den Frauen? Was würdest du sagen?
Also grundsätzlich würde ich auf jeden Fall sagen, es ist ein gutes Signal. Also weil wir haben ja auch hier schon im Podcast über diesen Boys Club gesprochen, der da so um Friedrich Merz existiert hat. Also dieser ganz enge Machtzirkel um ihn herum, der einfach super krass männlich besetzt war. Wir hatten den Koalitionsausschuss. Beim allerersten Koalitionsausschuss haben wir darüber geredet. Eine einzige Frau, damals Bärbel Baas, ansonsten nur Männer. Also das waren ja auch Signale, auch an die Menschen und vor allem auch die Frauen in Deutschland, finde ich. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Signal. Signal, dass es jetzt Frauen geschafft haben in diesen engeren Machtzirkel so um Friedrich Merz herum. Ich finde aber gleichzeitig, dass das irgendwie so ein bisschen einen Beigeschmack hat. Also dass jetzt zu diesem Zeitpunkt diese beiden Frauen in diese Schlüsselpositionen gehoben wurden, weil irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, es ist auch so, die Krise ist da und die Krise ist wirklich groß und es hat irgendwie eine Krise gebraucht, um Frauen dahin zu befördern, wo sie jetzt sind. Also es war ja vom Anfang an nicht so. Wir hatten am Anfang diesen ganz männlichen Zirkel und dann haben wir jetzt diese Krise, in der Friedrich Merz ist. Wir haben schon wirklich ganz oft hier darüber gesprochen. Die Umfragewerte, es läuft alles nicht gut, jetzt kommen die Landtagswahlen. Es ist einfach so insgesamt eine sehr angespannte Situation und dann kommen die Frauen und müssen es quasi in Anführungszeichen retten. Und vor allen Dingen bedeutet das ja auch, das ist jetzt ja keine leichte Aufgabe, vor der die stehen. Also entweder läuft es gut und dann müssen sie sich aber natürlich auch erstmal beweisen. Aber wenn es nicht gut läuft, also wenn die Landtagswahlen in die Hose gehen, wenn dann danach eine richtig große Krise in der Regierung da ist, dann müssen natürlich auch Hoppermann und Waken dafür gerade stehen.
Es kann natürlich auch sein, dass es richtig gut läuft, weil sie es richtig gut machen. Und dann müssen sie trotzdem gehen. Das haben Frauen schon mal erlebt, nach 1945. Die haben das Land halbwegs wieder aufgebaut. Und als sie dann fertig waren damit, nein, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, kamen die Männer zurück und haben gesagt, so, Entschuldigung, rücken Sie doch bitte mal zur Seite.
Das wäre jetzt natürlich der Worst Case. Aber glaubst du denn wirklich daran, dass sich politisch was ändert, dadurch, dass wir jetzt zwei Frauen in diesem engeren Zirkel haben? Weil ich muss sagen, ich bin da ehrlicherweise unsicher. Also ich würde es mir sehr wünschen, aber ich bin mir unsicher, inwieweit das tatsächlich so spürbar was ändern kann.
Also mein Eindruck ist, dass Nina Waken und Franziska Hoppermann sich sehr gut kennen, sehr gut verstehen, ein großes Vertrauen miteinander haben. Die kommen beide aus der Frauenunion. Die haben auch, glaube ich, beide im Moment nicht eine eigene Agenda, ein eigenes Ziel darüber hinaus, dass Friedrich Merz gefährlich werden könnte oder dass einem Erfolg gefährlich werden könnte. Ich glaube, beide sind eher pragmatisch und beide sind vor allem, meine Wahrnehmung, sehr uneitel. Und im besten Fall geben die jetzt 100% ihrer Energie ins Gelingen dieser Regierung. Und das kann natürlich für alle am Ende Vorteile bringen, nicht nur für die Frauen, sondern für die Männer. Also gutes Regieren kann eigentlich nur helfen. Die Frage ist, und das ist natürlich auch eine Sache, die sich jetzt, glaube ich, viele, viele Frauen nach all dem, was du gerade so nochmal im Schnelldurchlauf beschrieben hast, also ein hohes Maß an Personalveränderungen, ein hohes Maß an Reformen, die irgendwie so angestoßen sind, aber ja in sehr vielen Bereichen noch lange nicht im Ziel sind. Wir sind ja in diese Sommerpause, die keine war, gegangen mit großen Versprechungen bei Pflege, bei Rente, bei den Arbeitsmarktveränderungen. Und die Frage ist, wird die Politik, die sich jetzt daraus ergibt, einen Profit für Frauen bieten? Oder ist das zwar schön, dass da jetzt Frauen im Koalitionsausschuss sitzen, dass da Frauen in den Schlüsselstellen sitzen, inhaltlich aber verbessert sich für Frauen gar nichts? Wie ist deine Einschätzung?
Ich finde das einen spannenden Punkt, weil ich finde, wenn man auf die Reformen guckt, die jetzt ja angestoßen sind, du hast gerade gesagt, also ich meine, die sind ja noch nicht über die Bühne, aber es sind einiges, eine ganze Reihe von Reformen angestoßen. Wenn man da mal so den Blick so ein bisschen weitet, dann ist das natürlich keine einzige von diesen Reformen jetzt per se dafür gedacht, um Frauen zu schaden. Aber ich glaube ehrlicherweise, dass, wenn man sich das so das große Ganze anguckt, dass in diesen ganzen Reformen jetzt einige Punkte drin sind, bei denen Frauen diejenigen sind, die es am Ende ausbaden müssen. Also bei denen sich gar nicht für Frauen was zum Positiven verändert, sondern sogar, dass es da teilweise Dinge gibt, so die sich für Frauen eher zum Negativen verändern.
Und interessanterweise ja gerade in Bereichen, die von Frauen als Ministerinnen verantwortet wurden. Du hast gerade ein paar
dazu.
Punkte angesprochen, die noch von der Bundesgesundheitsministerin Nina Waken angestoßen wurden. Und andere, die von Bundesfamilienministerin Karin Prien gemacht werden. Also das hat natürlich auch immer so eine doppelt schwierige Lage. Hast du ein Beispiel, wo du sagst, da merkt man richtig, dass ein Gesetz, das eigentlich ja wie immer für alle Geschlechter gleiche Auswirkungen haben soll, wo es wirklich zulasten der Frauen geht?
Also du hast gerade angesprochen, das Gesetz von Nina Waken zum Beispiel bei der Pflegereform. Da ist es ja so, dass die unbezahlte Pflegearbeit eben zu einem ganz großen Teil von Frauen gemacht wird. Ja. Also ungefähr 3/4 der insgesamt knapp 5 Millionen Menschen, die in Deutschland zu Hause gepflegt werden, werden von Frauen gepflegt. Also da sind einfach die Frauen diejenigen, die den größten Teil der Arbeit machen. Und jetzt sieht aber die Reform vor, dass ja eben für pflegende Angehörige die Rentenbeiträge gekürzt werden sollen. Und das ist zum Beispiel was, was dann, wenn man sich einfach die Statistik anguckt, eben vor allem Frauen trifft, die ja sowieso schon eine geringere Rente haben und dann aber eben den größten Anteil der pflegenden Angehörigen stellen und dann natürlich auch diejenigen sind, die da jetzt darunter leiden. Und dann gibt es natürlich auch noch die Punkte, über die ja schon ausführlich diskutiert wurde. Also einerseits der Punkt Unterhaltsvorschuss, die Reform beim Unterhaltsvorschuss. Der soll jetzt nicht mehr bis zum 18. Lebensjahr, sondern nur noch bis zum 16. Lebensjahr des Kindes gezahlt werden. Das trifft natürlich auch Frauen, die möglicherweise auf dieses Geld angewiesen sind. Auch da ist es so, dass Alleinerziehende eben in ganz vielen Fällen Frauen sind. Und beim Elterngeld ist es ja zum Beispiel auch so, dass jetzt insgesamt, wenn die Monate zurückgehen, der eine Elternteil, und das ist eben dann häufiger die Frau, maximal 9 Monate nehmen kann und dann eben nochmal 3 weitere Monate da sind, die dann in der Regel die Väter nehmen können. Aber was ist dann eben, wenn du zum Beispiel einen Partner hast, der freiberuflich ist, der in finanziell sich das, also in Familien, in denen sich das finanziell überhaupt gar nicht ergibt, dass eben der Vater, der das höhere Gehalt hat zum Beispiel, so lange Elternzeit nimmt und dann entsteht da eine Betreuungslücke, die am Ende meiner Meinung nach wahrscheinlich auch wieder Frauen füllen müssen. Also so, da gab es jetzt irgendwie so bei diesen Reformen so ein paar Punkte, wo man, wenn man mal so aus der frauenpolitischen Perspektive drauf guckt, zumindest so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen kann.
Ich finde das hochinteressant, was du sagst. Und es trifft ja tatsächlich genau die Realität in diesem Land. Es sind die Frauen, die Care-Arbeit machen. Es sind die Frauen, die in der Regel zu Hause bleiben. Und ich finde es immer hochinteressant. Ich beobachte Familienpolitik jetzt schon verdammt lange. Und es ist immer so, dass es Leute gibt, die sagen, wir müssen das gleichberechtigtere Strukturen schaffen. Und in den Gesetzen darf es natürlich auch nur gleichberechtigte Formulierungen geben, also dass es um Partner geht, die Dinge tun und so weiter. Es gibt daneben aber immer diese Realität des Alltags. Frauen treffen Entscheidungen und dafür haben sie dann Konsequenzen zu erleiden. Und dann sind Gesetze, die eigentlich von gleichen Grundvoraussetzungen ausgehen, am Ende doch zu ihrem Nachteil. Das Problem ist, wenn man das je ändern will, müssen wir eigentlich Dinge tun, die Frauen da stärker rausholen. Das sind dann auch Sachen, die Frauen aber auch irgendwann entscheiden müssen. Und da wird es dann schwierig. Also ich glaube, ein Rat wäre immer zu sagen, Augen auf bei der Partnerwahl. Also sucht euch Männer, die weniger verdienen als ihr. Und schon ist es finanziell günstiger, wenn ihr weiterarbeitet. Aber das sind natürlich...
Oder vielleicht auch an alle Arbeitgeber bezahlt Frauen besser.
Oder so, verhandelt besser Frauen. Also es gibt viele, viele Momente, glaube ich, wo viele Stellschrauben sind. Aber ich glaube, es wird immer da schwer, wo eine gelebte Realität ist, und für Frauen in Deutschland ist es so. Sie kümmern sich in der Regel um die Kinder und sie kümmern sich in der Regel um die alten Menschen. Das wird sich auch in den nächsten 3 Jahren nicht ändern durch eine andere Gesetzgebung, und dann passt diese tatsächlich nur schlecht darauf und benachteiligt sie dann de facto, auch wenn sie im Gesetz nicht benachteiligt sind.
Absolut, aber es ist ja auch, ja, beim Elterngeld ist ja auch die Idee dahinter, dass man mehr Partnerschaftlichkeit schaffen möchte dadurch, dass eben ja dann die Männer dazu gezwungen sind, mehr Monate Elterngeld zu beantragen und Elternzeit zu machen. Aber die Frage ist eben, was passiert in der Realität? Und vor allen Dingen, wenn wir uns dann auch noch anschauen, dass es ja auch einen Anspruch auf einen Kita-Platz erst ab 12 Monaten, in der Realität sogar noch später gibt. Also dann haben wir da ja auch eine Betreuungslücke, wenn der Vater jetzt, sagen wir mal, wirklich gar keine Elternzeit nimmt und Frauen nur noch 9 Monate nehmen können. Was ist dann mit den weiteren Monaten?
Ja, guter Punkt. Wir reden jetzt schon die ganze Zeit über Frauen, die sich Friedrich Merz ins Kabinett geholt hat, über die Frauen, die, jetzt hätte ich fast gesagt, Opfer seiner Politik sind, das ist zu hart, die aber zumindest mit den Folgen seiner Politik leben müssen. Es gibt 2 Frauen, die Friedrich Merz umgekehrt gerade sehr aktiv das Leben schwer machen. Ich sage jetzt im Moment, aber das tun sie eigentlich schon ziemlich lange, aber im Moment wird es gerade besonders krass. Alice Weidel von der AfD und Sarah Wagenknecht vom BSW. Und die beiden stehen natürlich jetzt ein bisschen pass pro toto für ihre beiden Parteien. Wir nehmen heute am Donnerstag auf und es gibt sehr viel Musik, gerade politische Musik, gerade im Sachsen-Anhalt-Wahlkampf. mit der großen Frage, welche Rolle wird dort das BSW, also die Wagenknecht-Partei, spielen, mit Blick auf Machtoptionen, die wiederum die AfD hat. Also, um es mal ganz abgekürzt und zugespitzt zu sagen, hilft Sarah Wagenknecht Alice Weidel zur Macht und sei es nur zunächst mal in Sachsen-Anhalt. Das ist gerade eine Debatte und ich glaube, wir sollten diese Folge nicht beenden, ohne einmal auf diese beiden Frauen zu gucken, die gerade für ziemlich viel Unruhe sorgen. Wie siehst du es?
Also jetzt sind es nur noch fast 3 Wochen, ein bisschen mehr. Und ich meine, es ist ja am Ende wirklich auch eine Wahl. Ich glaube, das kann man eigentlich nicht genug sagen. Es ist einfach wirklich so, die entscheidend ist für ganz Deutschland und am Ende auch für Friedrich Merz. Die Rolle, die Sarah Wagenknecht da jetzt spielt, finde ich irgendwie ganz spannend, weil sie es ja auch geschafft hat, jetzt plötzlich wieder Schlagzeilen zu machen. Also sie war ja gefühlt eigentlich schon weg und jetzt ist sie aber nochmal irgendwie rausgekommen und plötzlich wieder in aller Munde und in den Schlagzeilen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also ist das am Ende jetzt ein PR-Gag, den sie da irgendwie macht oder steckt da doch irgendwie was Ernsteres dahinter?
Ja, das Ernstere ist, dass sie unbedingt versuchen will, dass das BSW in Sachsen-Anhalt in den Landtag kommt. Das ist praktisch die letzte Chance, dieser Partei noch Relevanz zu verschaffen. Wenn die dort rausfallen, ist die Partei mehr oder weniger als bundespolitisch relevante Partei weg vom Fenster. Das versuchen sie. Sie stehen in Umfragen im Moment bei 5%. Das kann klappen, das kann nicht klappen. Und jetzt versuchen sie gerade Dinge zu tun, die das ganze Spiel noch mal ein bisschen aufmischen. Sarah Wagenknecht, aber auch die Co-Vorsitzende der Partei, haben jetzt angedeutet, man könnte doch einen Weg gehen, einen unabhängigen, parteiübergreifenden Ministerpräsidenten zu wählen. Natürlich mit den Stimmen des BSW, natürlich mit den Stimmen auch der AfD. Und dieser Ministerpräsident könnte sich dann ja wechselnde Mehrheiten suchen und so weiter. Das sind so Versuche zu sagen, hey, wir sind doch konstruktiv, wir haben doch Ideen und so weiter. Und immer natürlich auch der AfD auf eine Weise die Hand zu reichen und zu sagen, guck mal hier, ne, wir sind nicht Opposition, wir würden euch auch helfen und lasst uns doch mal zusammen. Denn es gab einen Nebensatz und der hieß, wenn sich die anderen Parteien, in Klammern die CDU, die mit Sicherheit drin sein wird, auf so ein Modell nicht einlassen würden, dann würde man im dritten Wahlgang für den Ministerpräsidenten, im ersten gibt es vielleicht keine Mehrheit, im zweiten gibt es vielleicht keine Mehrheit, aber im dritten würde man sich dann der Stimme enthalten. Das hieße, dass es nur noch eine einfache Mehrheit braucht. Und damit wäre der AfD-Kandidat gewählt. Das heißt, im Hinterkopf haben sie schon, okay, wir geben jetzt hier mal so ein paar Modelle rein, wären aber auch fein damit, wenn am Ende ein AfD-Ministerpräsident gewählt wird. Jetzt hat natürlich der AfD-Spitzenkandidat gesagt, ja, schönen Dank, ich brauche eure Stimmen nicht, ich schaffe das auch alleine. Die sind über 40% in den Umfragen und die können davon träumen, und zwar relativ realistisch davon träumen, dass sie sogar alleine die absolute Mehrheit schaffen. Der stellt sich natürlich jetzt nicht hin und sagt, oh ja, bitte, 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 Sarah Wagenknecht, helft mir. So, sondern sagt, Leute, wir sind stark genug. So, und jetzt kommt der nächste Move. Heute, am Donnerstag, kommt ein anderer AfD-Mann, nämlich Björn Höcke, Parteichef in Thüringen, also anderes Bundesland, aber ähnlich relevant. Und sagt, ja, wie wäre das denn, wenn Sarah Wagenknecht, also die BSW-Vorsitzende in Thüringen, jetzt wird es langsam wirklich kompliziert, Ministerpräsidentin werden könnte. Ich würde ihr wohl die Hand reichen, sagt er, im Sinne von, wir würden sie wohl wählen und die Stimmen hätten sie dann. Was hat das jetzt damit zu tun, ist der erste Reflex. Warum will die AfD jetzt in Thüringen Sarah Wagenknecht zur Ministerpräsidentin wählen? Vor allem, weil das Thüringer BSW niemals eine Wagenknecht sozusagen promoten würde und niemals mit der AfD etwas zusammen machen würde. Das Thüringer BSW ist relativ klar anders als das sachsen-anhaltinische BSW. Sarah Wagenknecht sagt jetzt aber auch, Entschuldigung, ist durchschaut, geht nur um euch am Ende, um einen AfD-Move, machen wir nicht. Aber 2-3 Tage lassen wir durchs Land ziehen und dann gucken wir auf diese Situation zurück und denken, die AfD tut Dinge. Und das BSW wuschelt rum. Wenn ich jetzt Protestwähler wäre und sagen würde, also die ganzen Mitteparteien kann ich nicht wählen. Ich habe so eine Wut im Bauch und ich will jetzt mal richtig und so weiter. Was denke ich nach diesen Tagen? Ich denke möglicherweise eben nicht mehr, ich könnte die AfD oder das BSW wählen, sondern denke, nee, also das BSW, das ist mir jetzt irgendwie, da weiß ich jetzt überhaupt nicht mehr. Dann kann ich auch gleich die AfD wählen. Mein Gefühl ist, dass genau sowas gerade passiert, dass die AfD alles macht, damit dieses Milieu von Leuten, die sagen, wow, ich habe die Faust in der Tasche und so weiter, dass sie A wählen und dann auch bei ihnen das Kreuz machen. Und das macht die Sache hochgefährlich.
Sarah Wagenknecht sagt ja, in dem Moment, in dem in Sachsen-Anhalt Sven Schulze weg ist und dann eben Siegmund Ministerpräsident ist, in dem Moment fällt auch Friedrich Merz in Berlin. Würdest du sagen, damit könnte sie einen Nerv getroffen haben und das könnte am Ende tatsächlich so kommen? Also was ist so deine Prognose? Wie groß könnte die Krise von Friedrich Merz in Berlin werden nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und dann den danach folgenden Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und in Berlin, wenn eben die CDU schlecht abschneidet und wenn es eben vor allen Dingen der AfD gelingt, in Sachsen-Anhalt am Ende tatsächlich einen Ministerpräsidenten zu stellen, im krassesten Fall auch noch mit absoluter Mehrheit?
Also wenn es einen AfD-Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt gibt, also der Worst Case in unserer Variante, würde ich sagen, das singuläre Ereignis ist kein Problem für Friedrich Merz. Es ist ein Problem für uns alle, damit auch für Friedrich Merz, aber es ist kein machtpolitisches Problem für ihn. Weil ich glaube, dass dann eher eine solche Alarmlage ist, dass es für viele wahrscheinlich viel überzeugender ist zu sagen, wir müssen jetzt hier wirklich die Reihen schließen und wir müssen jetzt hier Stabilität machen. Ich glaube, das ist nicht der Punkt. Viel gefährlicher würde es für ihn, wenn dieser AfD-Ministerpräsident mit Stimmen aus der CDU gewählt würde. Und wenn sich dann plötzlich eine Debatte in der CDU entwickeln würde, die hieße, ja, aber warum denn auch nicht? Und wir müssen doch auch mal in Mehrheiten denken und auf diese Weise können wir Einfluss nehmen. Oder aber, wenn es, Sven Schulze würde das nie machen, aber wenn jemand anders aus der CDU-Fraktion sich mit Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten wählen lassen würde, dann ist wirklich, dann brennt's in der CDU. Und dann kriegt er ein Problem. Er kriegt natürlich auch dann ein Problem, wenn alle drei Landtagswahlen schlecht für die CDU ausgehen. Das weiß man aber erst zwei Wochen später, wenn auch Berlin gewählt hat und Mecklenburg-Vorpommern gewählt hat. Im Norden ist es so, dass es eine Wahl, die schon abgeschrieben ist. Berlin kann die CDU noch gewinnen. Das ist im Moment noch sehr offen. Also drei Landtagswahlen kaputt gegangen für die CDU und dann noch eine unklare Gemengelage in Sachsen-Anhalt, wo CDU-Politiker Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun sollten. Dann kann es gefährlich werden. Es kann aber auch noch aus einem anderen Grund gefährlich werden, weil natürlich sein Koalitionspartner möglicherweise sehr strugglen könnte. Dann hat er eine wirkliche Regierungskrise, weil dann nicht klar ist, was wird aus Bärbel Baas und Lars Klingbeil, also immer gesetzter Fall, die SPD schmiert richtig ab. All das kann passieren. Also die Wochen nach diesen Landtagswahlen werden maximal spannend. Es gibt aber Szenarien, bei denen Merz vielleicht nicht gestärkt, aber doch stabilisiert rausgeht, auch wenn man auf den ersten Blick denkt, es sind schlimme Dinge passiert. Weil natürlich irgendwann auch sich eine Union fragt, was heißt das denn jetzt für die Stabilität des Landes und welches Signal wollen wir den Bürgerinnen und Bürgern in allen anderen Bundesländern eigentlich geben? Da gibt es so ein Land mit plus minus 2 Millionen Einwohnern, die machen Sachen, die uns nicht gefallen und dann stürzen wir unseren Kanzler? Glaube ich nicht. Glaube ich ehrlich nicht.
Dann hoffen wir auf jeden Fall mal, würde ich sagen, dass, um nochmal zum Anfang der Folge zurückzukommen, dass der Umbau des Machtzirkels um Friedrich Merz herum und die zwei Frauen, die darin jetzt teilgeworden sind, da dann zumindest irgendwie so ein bisschen so ein stabilisierender Faktor sein könnten.
Hoffentlich.
Und jetzt die Zahl der Woche.
Julia, 3 Wochen konnte ich dich das jetzt nicht fragen, aber jetzt kann ich dich endlich wieder fragen. Hast du denn am Ende dieser Folge noch eine Zahl der Woche für uns?
Ja, das ist die 13 und diese Zahl
ist nie eine gute Zahl.
Es ist nie eine gute Zahl. Heute ist der 13. August. Ich nehme die Zahl 13 und insgesamt.
Immerhin ist heute noch nicht Freitag.
Immerhin. Nur noch 13% der Bundesbürgerinnen und Bürger halten die Arbeit von Friedrich Merz für gut. Die Zustimmung ist nochmal wieder weiter gesunken. Mehr möchte ich dazu einfach gar nicht sagen.
Es ist ein neuer Tiefpunkt.
13%. Alle anderen schütteln den Kopf über diesen Kanzler. Carlotta, jetzt hast du die einmalige Chance, uns die Laune so richtig zu heben mit einer Zahl.
Die Frage, ob meine Zahl die Laune hebt, hängt, glaube ich, davon ab, aus welcher Perspektive man drauf schaut. Aus meiner Perspektive würde ich sagen, ja.
Das reicht mir.
Denn wir wissen ja, der Kanzler möchte, dass wir alle mehr arbeiten. Und da gibt es ja immer dieses Bild, dass vor allen Dingen die Gen Z besonders faul ist und irgendwie keinen Bock mehr hat zu arbeiten, sondern Work-Life-Balance möchte und die 4-Tage-Woche.
Hey, du warst gerade 3 Wochen im Urlaub.
Genau, so offensichtlich bin ich da ein Paradebeispiel. Jetzt gab es aber eine neue Studie, die genau das Gegenteil bewiesen hat. Und das ist eine Studie vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Und die haben den Mikrozensus ausgewertet und sich angeschaut, wie denn eigentlich die Erwerbsbeteiligung der Gen Z aussieht. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die Generation Z im Arbeitsmarkt so häufig aktiv ist wie junge Leute seit Jahrzehnten nicht. Und das führt mich zu meiner Zahl. Meine Zahl ist nämlich 76,8. Das ist die Zahl der Erwerbsbeteiligung der Gen Z. Und da gab es auch einen relativ hohen Anstieg. Also um 7,1 Prozentpunkte ist die Zahl gestiegen zwischen 2015 und 2025. Also wenn der Kanzler eins nicht machen kann, dann behaupten, dass die junge Generation nicht mehr arbeiten möchte. Weil zumindest wenn man auf die Zahlen schaut, dann ist das nicht wahr.
Sehr schön. Ich freue mich drauf, demnächst hier wieder mit dir auf Zahlen und unseren Kanzler zu gucken. Vielen Dank erstmal für heute. Vielen Dank euch fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.